Um mit einem Schlagwort zu beginnen, neben mir sitzt der Bärenmann und Fans wissen jetzt sofort Bescheid. Es ist der Tier- und Dokumentarfilmer Andreas Kieling und er berichtet natürlich nicht nur über Bären, sondern zum Beispiel auch über Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind. Einen Großteil des Jahres ist er unterwegs auf Filmexpeditionen in der ganzen Welt. In der restlichen Zeit lebt er zusammen mit seiner Familie auf einem Bauernhof in einem kleinen Dorf in der Eifel. Herr Kieling, der Beiname Bärenmann kommt daher, dass es Sie immer wieder nach Alaska zieht, um Bären zu erleben. Sie haben mehrere Filme und Bücher darüber gemacht. Wann und wo war denn Ihre erste Begegnung mit einem Bären in freier Wildbahn?
Ja gut, diese Reduzierung auf Bärenmann, in der Tat, das ist ein Begriff, der ist eigentlich mal in der ARD entstanden. Und zwar, ich habe ja auch viele Jahre für den NDR Naturfilm gearbeitet und für Expeditionen ins Tierreich. Und da gab es dann tatsächlich den ersten Film, der den Namen der Bärenmann trug. Und irgendwo hat sich dann dieser Name so eingeprägt. Ja. Manchmal muss ich darüber schmunzeln, manchmal bin ich stolz. Der Name hat einen hohen Wiedererkennungswert mit meiner Person. Jetzt sehe ich aber gar nicht aus wie ein Bärenmann. Also ich habe keinen langen Bart, gut, ich habe längere Haare. Aber ich glaube, einen Bärenmann, den stellt man sich eigentlich anders vor. Aber ich habe in der Tat die meiste Zeit meines Lebens, also wenn ich mit Tieren zusammen war in freier Wildbahn, eben mit Küstenbraunbären, mit Grizzlies, mit Kodiakbären, einfach mit Braunbären verbracht. Ja, die erste Begegnung war eigentlich am Yukon River 1991. Damals bin ich mit einem Kanu den Yukon runtergefahren, ungefähr 3200 Kilometer in 7 Monaten. Und ich habe damals meinen ersten Grizzlybären gesehen in Nordamerika. Ungefähr auf einer Entfernung von 30 Metern kam völlig unerwartet diese Begegnung. Ich bin durch so ein Weidengestrüpp gepirscht, suchte eigentlich was ganz anderes und hatte eine Angelrute dabei und wollte zurück zum Camp. Und auf einmal sah ich so einen braunen Rücken im Weidengestrüpp, also der ragte so raus. Und es dauerte keine halbe Sekunde und mir war klar, dass das kein Elch ist und auch kein Moschusochse, sondern ein großer Braunbär. Und da spielte sich in meinem Gedächtnis all das ab oder auch in meinem intuitiven Verhalten, was eigentlich, glaube ich, bei jedem Menschen abläuft. Also es gab so eine Art Schrecksekunde und ich dachte über die Gefährlichkeit des Bären nach. Greift er wohl jetzt an? Wird er dich verletzen? Dann habe ich versucht, die Windrichtung zu prüfen, indem ich so in die Luft gehaucht habe. Es war sehr kalt. Glücklicherweise stand der Wind auf mich zu. Also der Bär konnte keine Witterung von mir bekommen. Und der Bär hatte mich tatsächlich nicht bemerkt. Und dann ist er irgendwann weitergezogen und war verschwunden. Und ich war natürlich sehr aufgeregt.
Und Sie haben es dann im Camp erzählt von dieser Begegnung?
Naja, sicher. Wir waren damals nur noch zu zweit, also meine Freundin und ich. Und ich wollte sie damit natürlich auch nicht ängstigen. Und deshalb habe ich die Geschichte so unspektakulär wie möglich erzählt. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist die Tatsache, das Ganze liegt jetzt 28 Jahre zurück. Und damals liefen eben bei mir genau dieselben Vorbehalte gegen Bären ab und auch die Angst. Ich war geprägt von Geschichten von Jack London und von Ernest Hemingway. Also alles Geschichten, wo die Natur in einer gewissen Weise mordend war. Also sie war übermächtig, sie war brutal, die Tiere waren gefährlich. Und dieses Klischee hat man ja bis heute eigentlich aufrechterhalten. Also ich will damit nur sagen, ich habe über die Jahre viel gelernt über diese Tiere und bin dann eben zu dem Schluss gekommen, dass wenn man bestimmte, ja, ich sag mal, Regeln einhält, dass man sogar mit diesen großen Beutegreifern, also mit diesen Braunbären, sehr gut zusammenleben kann.
Und Sie fahren ja immer wieder nach Alaska. Insgesamt haben Sie mehrere Jahre Ihres Lebens da verbracht. Und Sie haben richtige Bekannte unter den Grizzlybären. Das heißt, Sie erkennen die Tiere wieder, wenn Sie zurückkehren. Wie geht das?
Naja, bis dahin war es ein sehr langer Weg. Über die Jahre habe ich mich dann eben auch in andere Regionen Alaskas bewegt oder bin dahin vorgedrungen, hatte immer mehr Begegnungen und zum Teil auch Erlebnisse, echte Erlebnisse mit Bären, und also mit Braunbären. Und ja, und das hat mich dann eigentlich zu dem gemacht, der ich heute bin. Also ich will damit nicht sagen, dass diese Tiere ungefährlich sind. Das sind sie ganz bestimmt nicht. Es sind große, ernstzunehmende, souveräne, selbstbewusste Beutegreifer. Und wenn man das jetzt hier so erzählt, im Studio so, im Warmen und Trocknen, wird sich das der eine oder andere nicht vorstellen können. Weil die Situation ist ja draußen eine ganz andere. Es ist kalt, es ist windig, man ist an der Küste, da gibt es viele Geräusche von Seevögeln. Und auf einmal taucht eben so ein Bär auf und kommt einfach auf einem zu. Und er kommt immer näher. Und zum Schluss sind es nur noch 50 Meter, dann sind es nur noch 20 Meter. Und dann denkt jeder eigentlich, jetzt muss ich aber wirklich verduften. Und wenn man als Tierfilmer zum Beispiel oder auch einfach als Naturbeobachter stehen bleibt, stellt man auf einmal fest, der Bär läuft 5 bis 7 Meter an einem vorbei, schnuppert vielleicht mal kurz und geht einfach weiter und nimmt einen natürlich wahr. Also er weiß sehr wohl, dass wir da sind, aber es passiert nichts. Und als ich das erste Mal erlebt habe in Alaska, da war ich irgendwo, ja, ich war irgendwie verändert, so in meiner Wahrnehmung. Also ganz vieles hat bei der Tierfilmerei natürlich mit intuitivem Verhalten zu tun, aber es hat auch sehr viel damit zu tun, wie man aus seiner Erfahrung und aus seinem Gefühl heraus Dinge beurteilt.
Und gibt es diese Bekanntschaften mit den Bären, dieses Wiedererkennen?
Das hat natürlich einige Jahre gedauert und diese Nähe zu den Tieren hat mich natürlich auch zu der Erkenntnis gebracht, dass Bären auch in einer gewissen Weise individuelle Tiere sind. Und dann habe ich natürlich auch erkannt irgendwann, dass es ängstliche Bären gibt. Es gibt relativ draufgängerische, es gibt zurückhaltende, es gibt manchmal auch einen aggressiven. Das sind meistens jüngere Bären, die mal ausprobieren wollen, junge Bärenmännchen. Wie weit kann ich eigentlich bei so einem Gegenüber gehen? Das machen die untereinander auch. Und über diese sehr unterschiedlichen, ich sag mal, Verhaltensmuster bin ich eben auch darauf gekommen, dass sie natürlich unterschiedlich aussehen. Der eine hat eine kürzere Schnauze, der andere eine längere. Bei dem einen sind die Ohren enger zusammen, beim anderen sind sie ein bisschen weiter. Männchen haben in der Regel einen großen, massigen Schädel. Jetzt ist natürlich das große Problem, wenn ich im Jahr darauf wieder an diese Plätze zurückgekehrt bin. Meistens spielte sich das dann in Westalaska ab, also auf den Aleuten, war es eben oft sehr schwer, diese Bären wiederzuerkennen, weil die waren den Winter über doch recht stark abgemagert. Das Fell ist lang gewachsen, die Krallen sind lang geworden. Und trotzdem hatte ich in der Tat so ein Bären oder habe ich immer noch so ein Bären-Wiedererkennungsbuch, also so eine Art Steckbriefbuch, weil jeder Bär, also für mich, fast jeder, eben ein sehr unterschiedliches und individuelles Gesicht hat.
Wenn Sie da so abwarten, bis die Tiere erscheinen, wie einsam fühlen Sie sich da?
Oh, mit der Einsamkeit, das ist eine große Sache. Ich glaube, das betrifft ganz viele Tierfilmer, wobei man ja eigentlich im Team arbeitet. Das mache ich mittlerweile auch. Aber meine ersten Jahre in Alaska bin ich tatsächlich viel allein gewesen. Und in diesen Jahren habe ich natürlich auch sehr viel über mich selber gelernt. Das, was ich wirklich will, was mich glücklich macht. Also ich war auch beseelt, dass sozusagen die Geschichten aus meinen Büchern, die ich gelesen habe, in einer gewissen Weise alle wahr geworden sind. Also ich bin an den Abenteuerschauplätzen von Jack London gewesen. Die Geschichten waren ein bisschen anders. Und das hat mir eigentlich immer genügt, um zu sagen, ich fühle mich hier wohl, es ist spannend. Ich kann mich an keinen einzigen Tag erinnern, wo es mal langweilig war in den 27 Jahren. Wie gesagt, ich habe die meiste Zeit meiner Tierfilmer-Laufbahn in Alaska gelebt. Ich tue das ja heute noch. Alaska ist zu meiner zweiten Heimat geworden und ich kann mich einfach nicht daran erinnern, dass es mir irgendwie mal langweilig war. Also ganz im Gegenteil, weil wenn kein Bär da ist, ist ja noch was anderes da. Also das Leben in der Natur besteht ja nicht nur aus großen charismatischen Tieren. Da gibt es eine Menge Vögel in Alaska, die zumindest den Sommer über da sind. Da gibt es Witterungsumschwünge. In den Flüssen ist immer was los, weil eben die unterschiedlichsten Fische am Ziehen, am Laichen sind. So, und als Naturfilmer oder einfach als Naturfreund muss man die Natur als Ganzes begreifen. Das Leben in der Natur ist nicht langweilig, auch wenn man nicht immer unbedingt ein großes Tier sieht. Und insofern war und ist eigentlich für mich die Einsamkeit kein Problem.
Sie sind seit fast 30 Jahren Tier- und Dokumentarfilmer und zwar sehr erfolgreich. Sie arbeiten für die ARD, Sie arbeiten für die ZDF-Serie Terra X und Ihre Filme werden weltweit ausgestrahlt über den National Geographic Channel. Gab es irgendwann mal so einen Entschluss, ich werde jetzt Tierfilmer? Gab es diesen Moment?
Also ich kann mich da nicht dran erinnern. Es gab natürlich Vorbilder in meinem Leben. Und ich komme aus dieser Generation, die eben noch mit Professor Bernhard Grzimek. Und im DDR-Fernsehen gab es den Professor Wolfgang Ulrich, das war sozusagen das ostdeutsche Pendant. Und dieser Mann hat eben Filme fürs DDR-Staatsfernsehen gedreht. und die berühmte Serie von Bernhard Schimek, Ein Platz für Tiere, die ist den Älteren ja eigentlich durchgehend bekannt. Das waren damals richtige Straßenfeger, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und natürlich habe ich mit leuchtenden Augen diese Filme gesehen und ich hätte damals allerdings nie geglaubt, dass ich selber mal an diesen Orten sein werde und vielleicht sogar noch spektakuläreres Verhalten hätte filmen können, als es damals diese Kollegen getan haben. Ich glaube, die Anfänge liegen einfach in einer Begeisterung für die Natur. Dann hatte ich meine erste kleine, ganz simple Kamera, da war ich 5, 6 Jahre alt. Das war noch mit einem 6x6 Rollfilm, Negativ. Und da habe ich zu Hause einfach Tiere fotografiert, so gut wie man das als 5- oder 6-Jähriger kann. Also mein erstes Objekt war mein Meerschweinchen Hansi. Und es hat sehr lange gelebt, das habe ich aber schon damals auf den Tisch gesetzt, habe mich hingekniet und habe es so auf Augenhöhe fotografiert.
Der Tier- und Dokumentarfilmer Andreas Kehling ist heute zu Gast bei den SWR 2 Zeitgenossen. Herr Kehling, Ihren ersten Bären überhaupt haben Sie als Kind im Leipziger Zoo gesehen. Sie sind nämlich aufgewachsen in der ehemaligen DDR. Geboren wurden Sie 1959 in Gotha in Thüringen. Wie viel Abenteuerlust steckte dann in dem kleinen Andreas Kehling? Einiges haben Sie schon angedeutet.
Also ich glaube, in mir steckte genauso viel Abenteuerlust wie in fast jedem Jungen unserer Generation. Wir haben ja noch viel draußen gespielt. Wir hatten unsere Helden, entweder waren das Helden aus Büchern oder eben aus Filmen und diesen hat man irgendwie nachgeeifert. Also ein ganz großer Held bei uns zum Beispiel war Gojko Mitic. Das war so der Gegenspieler von Pierre Pries, so als der große Indianer. Den fanden wir alle toll, der war sportlich, muskulös, der konnte alles und hat außerdem noch die bösen Gringos verjagt. Und bei mir stellte sich eben relativ schnell eigentlich raus, dass ich so Menschen wie Thor Heyerdahl ganz toll fand, auf dem großen Floß über den Pazifik zu treiben. Das waren eigentlich meine Helden und meine Vorbilder.
Ja, Sie haben auch viel gelesen. Da ist auch schon einiges angeklungen. Jack London, Mark Twain, Hemingway, also Abenteuerlektüren.
Ja, mein erstes Buch in meinem Leben war Robinson Crusoe von Daniel Defoe. Und die Vorstellung, ich glaube, 24 Jahre, 8 Monate und 12 Tage auf einer einsamen Tropeninsel zu sein, nur mit Tieren zusammen, die Tiere als Freund zu haben, autark zu leben. Also diese Vorstellung fand ich einfach fantastisch. Damals hatte ich mich noch nicht für Frauen oder für Mädchen interessiert. Das war noch nicht irgendwie so wichtig. Habe ich mir auch keine Gedanken drüber gemacht. Aber dieses Robinson-Leben fand ich ganz toll. Und letztendlich bin ich ja in einer gewissen Weise bis heute so diesem Robinson-Leben auch treu geblieben.
Jetzt sind Sie ja aufgewachsen, relativ abgeschottet in der ehemaligen DDR. Hätten Sie sich damals vorstellen können, dass Ihr Traum aus dieser Leidenschaft fürs Abenteuer, für die Natur einen Beruf zu machen, dass Sie das auch umsetzen könnten?
Also ich habe davon geträumt. Wir waren keine unglückliche Generation in der DDR, ganz im Gegenteil. Wir hatten viele Freunde, es gab Kollektive. Auch durch eine Mangelwirtschaft bildeten sich so Gruppen und wir haben, glaube ich, eine sehr glückliche Kindheit gehabt. Die ist etwas anders verlaufen als die hier bei den klassischen Bundesbürgerkindern. Aber wir haben davon geträumt, zum Beispiel zur See zu fahren. Das wäre ja möglich gewesen in der DDR. Die DDR hatte eine große Handelsmarine. Wir haben davon geträumt, vielleicht mal nach Kuba reisen zu können. Das kubanische kommunistische System war ein Klassenfreund. Es hätte die Möglichkeit gewesen, fantastische Dinge im Kaukasus, im Ural oder vielleicht sogar auf der Tschuktschenhalbinsel zu erleben. Also solche Bücher habe ich natürlich auch gelesen. Also diese Möglichkeiten bestanden. Und deshalb, es war bei uns nie so, dass wir das Gefühl hatten, das wirst du nie erleben können. Also mir war damals schon klar, wenn ich das wirklich will, kann ich das wahrscheinlich später mal in irgendeiner Form realisieren. Also der Aufbau dieser Gesellschaft und die Sehnsüchte, glaube ich, die waren da und die haben sich auch zum Teil, wenn man es wirklich wollte, nicht so einfach, aber haben die sich realisieren lassen.
Dennoch haben Sie als 16-Jähriger beschlossen, aus der DDR zu fliehen, ganz alleine. Das war im Herbst 1976, also lange, lange vor dem Mauerfall. Wie kam es zu diesem wagemutigen Entschluss?
Also mir ging es damals nicht um wirtschaftliche Aspekte. Und wenn ich heute über Freiheit nachdenke, dann war es, glaube ich, auch gar nicht mal so sehr die Gesellschaft, in der ich gelebt habe, sondern es war mehr die Enge und das sehr patriarchische Verhalten von meinem Stiefvater, der sehr viel Druck auf mich ausübte, das tat er auf die gesamte Familie. Und das ist eigentlich so als 16-Jähriger, man ist so voll in der Pubertät und man hat eh so einen Freigeistgedanke. Und natürlich lockte mich irgendwo schon die große, weite Welt. Und man war auch, ich glaube, im Kopf so weit, dass man gesagt hat oder ich mir gesagt habe, ja, ich traue mir das zu. Es war ja letztendlich eine Flucht auf Leben und Tod. Ich bin in der Donau angeschossen worden, hatte einen Steckschuss im Rücken. Gut, wenn man das vorher gewusst hätte, hätte man sich vielleicht auf dieses Wagnis nicht eingelassen. Also es ging ja wirklich um Leben und Tod.
Da müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Herr Kieling, wie ist diese Flucht abgelaufen?
Oh, ist eine lange Geschichte. Also da möchte ich jetzt nicht so viel drüber erzählen. Das ist keine sehr schöne Geschichte gewesen. Das war im Prinzip wie eine große Treibjagd. Nur eben nicht auf einen Hasen oder auf ein Wildschwein, sondern auf einen Menschen. Und gibt es verschiedene Bücher auch, wo ich darüber geschrieben habe. Es war eine schwierige Zeit damals. Es gab eben Ost und West. Es gab diesen eisernen Vorhang. Und viele Menschen sind bei dieser Flucht ums Leben gekommen oder noch mehr sind dabei vor allem auch festgenommen worden, angeschossen worden, konnten nicht mehr weiter, sind dann in politischen Gefängnissen in der DDR eingesperrt worden, freigekauft worden, meistens von der Bundesregierung, später dann. Und die Flucht war halt, ja, ist eine sehr eigene, persönliche Geschichte. Wie gesagt, man kann sie nachlesen und das ist eine Geschichte, die lange her ist und zu der ich auch immer mehr Abstand gewinne.
Sie sind auf jeden Fall von Bratislava aus, in der Nähe von Bratislava aus, durch die Donau nach Österreich geschwommen.
Genau.
Zum Schluss verletzt geschwommen mit diesem erwähnten Steckschuss im Rücken, der Ihnen die Beine gelähmt hat. Wie wurden Sie denn aufgenommen, erst in Österreich und dann auch in Deutschland?
Ja, erstmal wurde ich gar nicht aufgenommen in Österreich, weil die hatten diesen Grenzdurchbruch gar nicht mitbekommen. Das war der 16. Oktober 1976, war eine verregnete Nacht. In Österreich gab es so eine Art Erntedankfest zu diesem Zeitpunkt. Und die Leute waren, glaube ich, fröhlich, auch in den Grenzdörfern. Es wurde viel getrunken, gefeiert. Und die hatten gar nicht gesehen, dass an der Grenze mit Leuchtkugeln geschossen wurde, um das Ganze ja aufzuhellen. Also musste ich erstmal mit dem Schuss im Rücken noch, ich weiß nicht mehr genau, 1,5, 2 Kilometer robben, um dann ins nächste Dorf zu kommen. Und da war große Verwunderung, wer da kommt. Bis denen dann klar wurde, dass ich kein Betrunkener bin, hatte ja so eine Tarnjacke an, blutete sehr stark. Und dann ging das eigentlich, einen relativ formalen Ablauf hatte das. Krankenhaus, nach der Gesundung Verhör durch den Verfassungsschutz, damals von Österreich, später dann auch von der BRD. Und da wurden einem recht seltsame Fragen gestellt. Da gab es damals schon in diesen Verhör, also diesen Verhörmethoden, gab es so einen Good Boy und einen Bad Guy. Und da wollte man offensichtlich abklopfen, ob man doch nicht irgendwie ein eingeschlossener Spion ist oder sowas. Also es war schon sehr verwunderlich.
Mit 16?
Aber, ja, klar. Also das war halt formal. Also es sind halt Beamte, die nach einem gewissen Schema vorgehen. Und damals hat man alles für möglich gehalten. Das war eben auch diese Zeit.
Sie sind dann weiter zu Ihrem Großvater in die Nähe von Hamburg und von dort aus wirklich zur See gefahren. Sie haben eine Ausbildung als Seemann, als Matrose gemacht. Und 2010, also 34 Jahre nach Ihrer Flucht, sind Sie die ehemalige innerdeutsche Grenze komplett abgewandert, zusammen mit Ihrem Hund Cleo. Das waren 1400 Kilometer in 7 Wochen. Und Sie haben auch über diesen deutschen Wandersommer ein Buch geschrieben mit diesem Titel. Sie bezeichnen diese Wanderung als die emotionalste Unternehmung, die ich je gemacht habe. Was hat Sie so berührt, Herr Kieling?
Gut, man wird älter und man reflektiert sein Leben. Das ist ja auch dann so mit gut 50 ist das dann auch erlaubt. Und man sieht Dinge anders, als man sie in der Jugend gesehen hat. Auf der einen Seite hat mich natürlich interessiert, gab es da schon ein Zusammenwachsen zwischen Ost und West, sozusagen genau auf der Trennnaht. Ja, und nicht jetzt politisch, sondern wirklich, wie gehen die Menschen um, zum Beispiel im Thüringer Wald und in der Rhön oder im Westharz und im Ostharz und. Es war eine endlos lange Wanderung, hat total viel Spaß gemacht. Und in einer gewissen Weise war das natürlich auch nochmal so ein bisschen so ein Rückblick in meine Jugend. Aber ich wandere generell sehr gerne und hatte, wie gesagt, meinen Hund Cleo dabei. Es war eine große Freude, diese Strecke zu gehen. Da kamen viele Kindheitserinnerungen raus. Und erstmals habe ich mich über 7 Wochen sehr intensiv mit den Menschen von Ost und West, die genau in diesem Grenzgebiet lebten oder immer noch leben, beschäftigen können, unterhalten können. Es gab auch tatsächlich Zeit für längere Gespräche. Es waren interessante Gespräche. Und es gab Menschen, die an der Grenze, die wollten so eine gewisse Abbitte leisten. Es gab welche, die waren immer noch verbittert. Es gab auch welche, die waren sehr positiv. Es waren erstaunlich viele, die enttäuscht waren. Und mir ist nochmal auf dieser Wanderung bewusst geworden, was es eigentlich bedeutete, in so unterschiedlichen Systemen zu leben. Und ich sag mal für mich jetzt, das mag auch ein bisschen egoistisch klingen, aber was für ein großes Glück ich eigentlich hatte, noch als junger Mensch in dieses, ich sag mal, kapitalistische System hineinzuwachsen, also mit 16 Jahren. Ich wurde dann ja 17, als wenn ich das erst als Erwachsener getan hätte und wäre in dieses doch ganz anders geprägte gesellschaftliche und politische System gekommen, also sprich nach Mauerfall. Und da stelle ich mir schon die Frage, ob es dann noch möglich gewesen wäre, noch Tierfilmer zu werden oder hätte ich überhaupt noch die Energie gehabt und die Abenteuerlust, die Welt wirklich so zu erkunden, wie ich das als junger Mensch gemacht habe. All solche Dinge gingen mir da halt durch den Kopf, ne? Und ich bin bis heute der Meinung, dass ich wahrscheinlich auch in der DDR Tierfilmer gewesen wäre, wahrscheinlich viel reglementierter. Ich wäre dann wahrscheinlich nicht den Yukon River runtergefahren und den Mackenzie und den Churchill River, sondern ich wäre dann vielleicht die Wolga runtergefahren oder den Ob oder den Yenisei, also solche Flüsse, und hätte da vielleicht Geschichten drüber gemacht. Vielleicht wäre es möglich gewesen.
Seit dieser innerdeutschen Wanderung sind einige Jahre vergangen und da hat sich auch politisch einiges getan in Deutschland. Mit welchem Gefühl schauen Sie heute auf dieses Deutschland?
Also ich finde Deutschland nach wie vor ein sehr, sehr spannendes Land. Ich sage immer, jeder Sailor, also jeder Matrose braucht seinen Heimathafen. Also für mich ist der Heimathafen immer noch die Eifel, das kleine Bergdorf. Da kehre ich sehr gerne hin zurück. Die Familie, die ist ja auch noch mittlerweile größer geworden. Und ich weiß schon auch die Vorteile Deutschlands sehr zu schätzen. Vielen Menschen ist das nicht so bewusst, aber im Verhältnis dazu gesehen, wie in großen Teilen der Welt gelebt wird, ist es bei uns eigentlich immer noch sehr, sehr angenehm, als Mensch zu leben. Also ich kann eigentlich nur sozusagen jeden dazu beglückwünschen, dass er deutscher Staatsbürger ist und in einem so einem Land leben kann, wo er doch recht gut aufgehoben ist. Mit allen Ecken und Kanten natürlich. Aber das ist meine Erkenntnis aus meiner Erfahrung, wenn man so durch die Welt zieht.
Ihre Flucht war eine Sache auf Leben und Tod. Sie hatten Todesangst. Wie viel Angst haben Sie denn heute bei Ihren Drehs? Die sind ja auch nicht immer ungefährlich, auch wenn Sie sagen, Tiere greifen normalerweise uns Menschen nicht an.
Mhm. Ja, also das hat eben viel mit Erfahrung zu tun, bestimmt auch mit Selbstbewusstsein, mit Gefühl. Sie müssen sich vorstellen, bevor ich mich vielleicht auf eine riskante Situation einlasse, sei es mit Elefanten, sind ziemlich riskante Tiere, also für meine Begriffe, oder mit Großkatzen, meinetwegen auch mit Bären, dann beobachte ich natürlich diese Gruppen oder diese Einzeltiere sehr lange, um dann auch vielleicht zu der Erkenntnis zu kommen, dann lass mal besser die Finger von und drehen da nicht unmittelbar nah an denen, weil die aus irgendeinem Grund nervös sind, weil die gereizt sind, also ich würde heute wahrscheinlich nicht hier sitzen und mich mit Ihnen unterhalten können, wenn ich nicht diese, ja, ich glaube schon irgendwie, dass es eben eine große Gabe ist oder ein großes Geschenk. Also wenn man sich so in Tiere hineinversetzen kann, also im Prinzip in das Seelenleben der Tiere. Und man darf nicht vergessen, Tiere haben zum Teil mit uns Menschen in der Regel schlechte Erfahrungen gemacht. Es ist relativ selten, dass Tiere mit uns gute Erfahrungen gemacht haben und dementsprechend sozusagen uns gegenüber entspannt sind. Deshalb halte ich Tiere trotzdem nach wie vor nicht für besonders gefährlich. Also wenn Sie mich fragen, wo ist der gefährlichste Ort auf der Erde, würde ich sagen Frankfurter Westkreuz, Freitagnachmittag, so 14 Uhr. Wenn alle schnell nach Hause zu Mutti wollen und man ist mit dem Motorrad unterwegs. Das ist gefährlich. Das heißt, unsere falsche Sichtweise und unser falsches Verständnis über die Natur, das ist der entscheidende Fehler bei unserer Betrachtung zur Natur, gegenüber der Natur. Wir haben uns da einfach aus dem Kreis der Natur, ganz bewusst natürlich, entfernt, herauskatapultiert. Wir betrachten das eigentlich aus der Ferne und deshalb ist es uns eben suspekt.
Aber Sie hatten natürlich Unfälle während Ihrer Dreharbeiten. Es gab einen giftigen Schlangenbiss und es gab eine ganz schlimme Verletzung direkt vor Ihrer Haustür in der Eifel. Sie wurden nämlich angegriffen von einem Wildschweinkeiler.
Ja, das ist schon richtig. Aber wenn man diese Unfälle, und es gab noch mehr, es gab noch viel mehr Unfälle, von denen wir jetzt gar nicht erzählen können. Aber wenn wir diese Unfälle analysieren, werden wir immer zu dem Schluss kommen, dass es eigentlich ein Fehlverhalten des Menschen war, also in dem Falle von mir, und dass das zu diesen Angriffen geführt hat. Der Keilerangriff war in der Paarungszeit, da walten bei dem Keiler die Hormone. Ich habe schon zu dem Zeitpunkt über ein Jahr mit dieser Wildschweingruppe zusammengelebt, also bin täglich in den Wald, habe sie gefilmt, habe sie vor allem begleitet, habe sie sogar gefüttert, was man nicht sollte. Und die sind mir gegenüber vertraut geworden. Und natürlich habe ich dann auch in einer gewissen Weise doch den Respekt auch verloren. Also zumindest vor diesem großen, mächtigen Keiler. Und das ganz Entscheidende war natürlich, ich war mir klar, wenn ich diese Szene drehen kann, die hat vor mir noch keiner gefilmt. Also es war natürlich auch, das hat jetzt nichts mit Sensationslust zu tun, aber schon so mit Jagd mit der Kamera. Also mir war klar, dass du da was ganz Besonderes vor dir hast und dass ich das wahrscheinlich nur einmal in meinem Leben erleben werde. Also habe ich gesagt, okay, ich entschließe mich, das zu filmen. Und dann kam es dann eben zu diesem Unfall.
Und Sie wären dabei fast verblutet. Wie viel Angst hat denn Ihre Familie um Sie? Sie sind verheiratet, Sie haben 4 Kinder. Welche Sorgen machen die sich, wenn Sie monatelang irgendwo draußen sind?
Also da müsste ich jetzt auch wieder weit ausgreifen und sagen, dass das natürlich ein langer Entwicklungsprozess ist. Das passiert ja jetzt nicht von jetzt auf gleich, dass Fatih nicht mehr zu Hause ist und die Eifel verlassen hat und jetzt in die große Welt zieht, sondern eigentlich haben alle Jungs das von klein an nicht anders gekannt, dass ich relativ lange weg bin, ähnlich wie ein Matrose oder wie ein Seemann, aber dass ich natürlich immer wieder nach Hause kehre. Und dadurch, dass unsere moderne Welt ja so voll ist von Sensationsmeldungen, wo Menschen immer am Limit leben, will da jetzt keine Namen nennen, aber im Sport wird ja nur noch am Limit Sport gemacht. Alles andere ist ja irgendwo langweilig. Es geht immer um die Gefahr und den Nahtod. Insofern, glaube ich, kommt denen mein Leben als Tierfilmer relativ normal vor.
Und umgekehrt, wie sind Sie selbst als Vater? Wie ängstlich?
Ich bin kein ängstlicher Vater, also ganz im Gegenteil. Und ich lasse mich da auch nicht zu sehr von den, ich sage jetzt mal, von den allgemeinen neuen Bedingungen oder Regeln, die so unsere Gesellschaft glaubt aufstellen zu müssen, beeinflussen. Ja.
Sie gehen ja zum Beispiel mit Ihren Söhnen auch auf Rheintour mit dem Kanu.
Ja, aber das mache ich nur, weil ich Kanu fahren kann. Und weil ich mir das halt zutraue und weil ich schon endlos viele Flüsse dieser Erde befahren habe. Ansonsten ist der Rhein ein sehr, sehr ernstzunehmender Fluss. Also er ist sehr stark befahren. Er hat zum Teil sehr starke Strömungen. Und es ist, glaube ich, kein Anfängerfluss, wenn man mit 3 Söhnen im Boot und einem Hund diesen Fluss runterfährt. Das ist auch keine gute Idee. Da sollte man lieber die Mosel runterschippern oder die Lahn. Die ist deutlich entspannter. Und es ist auch ein sehr hektischer Fluss, ein sehr schneller Fluss. Da kommen gigantisch große Flussschiffe mittlerweile hoch und runter und da muss man ganz schön aufpassen. Und trotzdem ist es natürlich eine mega spannende Geschichte. Und da sind wir wieder genau bei dem Punkt. Also wenn der Vater natürlich da jibbelig ist und immer sagt, jetzt alle Mann festhalten oder jetzt wird's ganz, dann wird nach 2 Tagen werden alle Angst haben, inklusive dem Hund, ja, und sind froh, wenn die Tour vorbei ist. Wenn man aber eine gewisse Ruhe und Souveränität ausstrahlt und die letztendlich auch leisten kann, nicht nur ausstrahlt, dann kann das eine ganz spannende Geschichte werden. Und das ist es in der Tat auch geworden.
Also kein überprotektiver Vater?
Das denke ich nicht.
Sie hören SWR2 mit der Sendung Zeitgenossen. Zu Gast ist der Tier- und Dokumentarfilmer Andreas Kieling. Herr Kieling, an wen oder was glauben Sie, wenn es wirklich mal gefährlich ist? Sie tragen immer eine Art Amulett um den Hals, eine Nachbildung eines Silberstücks der alten Wikinger.
Also ich glaube, jeder Mensch hat einen Glauben und so Begriffe wie Hoffnung und auch Sehnsucht und Heilung und dass ein das Schicksal nochmal gnädig ist, das geht in jedem Menschen vor. Und ich glaube, so diesen reinen Atheisten, so wie er oft beschrieben wird, dass es den nicht gibt, wenn da jeder zu sich ehrlich ist. Also ich glaube, man muss nicht 3-mal die Woche in die Kirche gehen und beten. Das glaube ich nicht. Wer das tun muss und wem es gut tut, der soll es unbedingt machen. Und ich glaube eben auch, dass Glaube und Religion einfach einen gewissen Seelenfrieden gibt und einem vielleicht auch Stabilität gibt und all diese Dinge. Das ist auch sehr wichtig. Und bei mir ist es einfach so, dass ich über die Zeit natürlich erlebt habe, für mich selber, dass ich durchaus auf mich selber hören kann, aber dass ich auch zu der Überzeugung gekommen bin, dass es da noch irgendwas anderes gibt, was da ist. Und ich glaube, es kann nicht nur das Schicksal sein. Vielleicht habe ich aber auch wirklich nur Glück gehabt und mache eben auch sehr viel in meinem Leben mit Erfahrung. Und ich glaube auch, dass der Glauben zum Beispiel und dass Religionen und dann auch monotheistische Religionen, dass die mit unserer Evolution gewachsen sind. Also es war bestimmt nicht von Anfang an da. Das heißt also, wir sind immer irgendwo in einer gewissen Weise spirituelle, religiöse Menschen gewesen, die bestimmte Dinge verehrt haben, zu bestimmten Dingen gesprochen haben. Und irgendwann war das nicht mehr nur ein Dunstkreis, irgendwann wurde das sogar personifiziert. Egal, ob das jetzt Gott war oder Allah oder ob das Odin und Thor war oder ob das Buddha war oder. Und da hat eben jeder so seine, ich sag mal, ja, so seine eigene Einstellung dazu. Und insofern sind natürlich auch, ich sag mal, ist in einer gewissen Weise auch Glauben, Hoffnung, ich will es nicht mal Religion nennen, aber das sind schon tragende Elemente und ja, das erlebt, glaube ich, jeder von uns. Vor allem, wenn er Zeit dafür hat, drüber nachzudenken, über sowas Elementares. Bei mir geht das so weit, dass ich in Nordamerika, wenn ich mit der Filmkamera vor einem Rudel Karibus liege oder Moschusochsen und die ziehen auf mich zu, laufen bei mir manchmal so Prozesse ab, dass ich das Gefühl habe, ich bin hier schon mal gewesen an diesem Ort. Und dann verhalte ich mich auch eigentlich wie ein steinzeitlicher Jäger, nur dass ich eben nicht mehr ein Speer und eine Speerschleuder in der Hand habe, sondern dass ich vielleicht eine Fotokamera in der Hand halte, die 8 Bilder pro Sekunde machen kann oder sogar eine Zeitlupenkamera, mit der ich diese Tiere drehe. Aber von meinem Grundverhalten her bin ich da sehr, sehr ähnlich. Und das mag auch daran liegen, dass ich natürlich sehr viel Zeit in der Wildnis verbracht habe.
Sie sind der nordischen Götterwelt auch sehr verbunden. Ich komme nochmal auf dieses Amulett zurück.
Ja, das Amulett ist eine alte Wikingermünze. Das ist ein Duplikat. Das Original liegt im Nationalmuseum in Kopenhagen. Die Originalmünze ist mal gefunden worden in Haithabu. Das war damals das nördlichste Handelszentrum der Welt vor ungefähr 1000 Jahren. Und in der Tat, das war die Wikingerzeit. Das war also auch eine Kulturepoche. Und ich bewundere diese Menschen heute noch, weil sie für die damalige Zeit Unglaubliches geleistet haben. Sie sind die Entdecker Nordamerikas, also die waren lange vor Kolumbus auf Neufundland. Deshalb heißt das ja auch Newfoundland. Sie waren Händler, sie waren Siedler, sie waren sehr innovativ und sie haben sogar eigene Währung hergestellt, nämlich diese Münzen. Also hatten eine eigene Prägung, was man bis vor kurzem gar nicht wusste.
Was haben Sie für ein Verhältnis zum Tod, Herr Kehling?
Puh, also ich persönlich glaube nicht an Auferstehung oder an Reinkarnation. Ich sehe uns Menschen selber reinkarnieren in unseren Kindern und Kindeskindern. Dass man sagt, guck mal, ganz der Opa, sein Verhalten. Und guck dir mal das Kind an. So sah das Kind vom Opa auch aus. Und tatsächlich hat dieser Mensch, egal ob Mädchen oder Junge, sogar auch noch bestimmte Charakterzüge oder ein bestimmtes Verhalten vom Großvater, ja, oder auch Fertigkeiten, die sich da wieder zeigen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch die Erziehung. Und insofern habe ich da ein sehr pragmatisches Verhalten. Also wir alle haben ja heute ein extrem langes Leben, also im Durchschnitt zumindest. Ja. Wir werden immer älter. Mittlerweile, ich glaube, Baden-Württemberg ist das Bundesland mit den ältesten, also statistisch gesehen, Einwohner. Da werden sogar Männer über 80 Jahre im Durchschnitt. So, das heißt eigentlich, das moderne Leben schenkt uns eigentlich schon 2 Leben. Früher ist im Durchschnitt der Mensch 40, 45 Jahre alt geworden. So, das heißt, dann war das Leben vorbei. Einige hatten das Glück, vielleicht 60 oder sogar 70 zu werden. Das war aber die große Ausnahme. Heute ist das völlig normal. Also dieser Wunsch, nicht nach dem ewigen Leben, aber nach einem langen Leben, der ist uns ja eigentlich durch die moderne Zeit erfüllt worden. Allerdings hat das Ganze auch einen hohen Preis. Wir sind nämlich dadurch am Ende unserer Evolution angekommen. Also wir werden uns evolutionär gesehen nicht weiterentwickeln. Wir werden immer moderner werden. Wir werden wahrscheinlich auch noch länger leben. Ob uns das wirklich Spaß macht und ob das dann auch letztendlich zufriedenstellend ist, sei mal ganz dahingestellt. Aber es wird alles möglich sein. Ich kann nur sagen für mich selber, ich bin sehr dankbar für dieses doch sehr erfüllte Leben, das ich hatte. Und mein Leitmotiv ist eigentlich bis heute auch das geblieben, wenn ich eine Sache wirklich machen möchte und davon träume, dann realisiere ich das auch möglichst bald. Also vielleicht nicht gleich einen Monat später, aber wenn es geht, vielleicht sogar noch im selben Jahr. Also ich stehe auf dem Standpunkt, und das kann ich eigentlich auch nur jedem Zuhörer mitgeben, dass man diese Träume, die man hat, die vielleicht in der Kindheit entstanden sind oder auch im späteren Leben, dass man die möglichst nicht auf die lange Bank schieben sollte. Weil wenn man älter wird, ist man vielleicht nicht mehr dazu in der Lage. Man hat auch nicht mehr die Bereitschaft dazu. Man ist vielleicht auch in einer gewissen medikamentösen Abhängigkeit. Das kann natürlich auch sein. So, und dann wird man diese Dinge nicht mehr machen. Und das ist zum Beispiel eben auch ein Grund, warum mich doch einige Menschen mögen oder sogar bewundern. Einige sagen sogar, ich hätte ihnen Hoffnung gegeben. Das liegt offensichtlich daran, weil ich eben jemand bin, der Dinge eben auch tatsächlich macht und nicht nur ein Leben lang davon träumt. Allerdings muss man auch sagen, dass das auch mit einem gewissen Egoismus zu tun hat. Ja. Also man muss schon ein bisschen selbstbezogen sein, um sich das Leben so zurechtzurücken und zu gestalten, wie ich das vielleicht mache.
Herr Killing, Sie gelten als Abenteurer. So heißt es immer. Wie definiert denn jemand wie Sie Abenteuer? Sie sprachen davon, sich Träume zu erfüllen und bald zu erfüllen. Was ist Abenteuer für Sie?
Abenteuer bedeutet für mich, losgelöst von diesem Full-Size-Airbag, in dem wir ja leben. Wir haben also alle unsere Mobiltelefone dabei. Wenn mal irgendwas schief geht, ist relativ schnell, ich sage jetzt mal, ein Arzt und ein Rettungswagen da. Das ist auch gut so in unserer dichten und sehr schnellen Gesellschaft. Aber es gibt eben auch andere Orte der Erde. Ich bin vor jetzt noch gar nicht so langer Zeit mal wieder am Tanganyika-See gewesen. Das liegt in Zentralafrika. Auf der einen Seite ist der Ostkongo, auf der westlichen Seite, auf der anderen Seite Tansania, Burundi und so weiter. Da kommt ein Arzt auf 30.000 Menschen, rein statistisch. Also eigentlich gibt es da überhaupt keinen Arzt. Da muss ich halt selber helfen. Und da bin ich mit so einem Kajak über diesen Tanganyika-See drüber gefahren, kam in so ein doch relativ ordentliches Unwetter rein. Das war zum Beispiel eine sehr abenteuerliche Situation. Und ich glaube, das, was ich früher als junger Mensch gemacht habe, das waren die echten Abenteuer. Sich zum Beispiel in ein Boot zu setzen und zu sagen, ich fahre jetzt über 3000 Kilometer diesen Fluss runter. Und ein Abenteuer ist für mich eigentlich immer der Moment, wo etwas passiert, was doch sehr unvorhersehbar ist und was einen dann wirklich auch überrascht und wo man dann hoffentlich auch eine Lösung findet.
Und wie ist es, wenn Sie nach Wochen oder Monaten von Ihren Abenteuern wieder nach Hause kommen, in Ihr Dorf in der Eifel? Wie fassen Sie dann wieder Fuß?
Also ich fasse da erstmal gar nicht Fuß. Ich bin eigentlich mit dem Leben, was hier abgeht, also am Anfang ist große Freude. Erzähl mal, wie war's? Und man ist so für ein paar Stunden natürlich der Held, der Papa. Und dann bin ich eigentlich von diesem Leben, was hier in Deutschland abläuft, überfordert. Weil es so schnell ist, weil so viel auf einen einwirkt. Da gehört auch natürlich die Familie dazu, aber auch natürlich die Fernsehsender, das Radio, die Bücher, Vorträge halten, E-Mails beantworten und all das. Und da schließe ich ganz oft nochmal die Augen und versetze mich nochmal so in diese Zeit davor zurück, wo ich irgendwo sehr konzentriert auf meine Arbeit als Tierfilmer, entweder in der Savanne oder in der Eiswüste oder im Bergregenwald stand und habe die Tiere gefilmt und war diesen großen wilden Tieren so nah, wo jeder sagt, oh Gott, ist das nicht gefährlich und das hält man doch gar nicht aus. Und wo ich denke, das ist ein schönes, entspanntes und ruhiges Leben.
Sie haben für Ihre Arbeit einige hochkarätige Auszeichnungen bekommen, so zum Beispiel 2008 den Panda Award. Dieser Preis gilt als Oscar des Tierfilms. Und 2015 gab es dann das Bundesverdienstkreuz. Bundespräsident Joachim Gauck hat Sie damals bezeichnet als abenteuerlustig, mutig und kreativ. Was bedeuten Ihnen diese Auszeichnungen?
Das sind ja schon sehr hohe Auszeichnungen und die haben natürlich auch bei mir tatsächlich einen hohen Stellenwert. Ja, bin ich auch stolz drauf und ich sehe es schon auch als Ergebnis meiner Arbeit. Und noch viel mehr würde ich mich natürlich freuen, und diese Ergebnisse sieht man ja auch, dass eben junge Menschen sich nach wie vor für die Natur, für die Tiere, für die Umwelt interessieren und da so ein bisschen vielleicht auch in meine Fußstapfen treten.
Als eine Art Auszeichnung könnte man es vielleicht auch bezeichnen, dass der Spielzeughersteller Playmobil Ihnen eine eigene Andreas Kehling-Figur gewidmet hat, samt Ihrer Hündin Cleo. Sind Sie da zu sehen? Wie finden Sie das denn?
Das finde ich lustig. Playmobil macht das nur ganz selten. Als ich das erfahren hatte, das kam durch einen Facebook-Fan, der hat das in England gesehen und hat dann ein Bild gepostet und zeigte das und dachte ich, das Donnerwetter. Und dann habe ich tatsächlich mal bei Playmobil angerufen, wollen jetzt keine Werbung machen, und sagte, wie kommen Sie da drauf? Und sagten die, naja, das machen unsere Kreativdirektoren, und schätzen Sie sich glücklich und seien Sie stolz. Es gibt nur zwei Figuren, wo man das Gesicht und die Figur sozusagen kopiert hat. Das ist Martin Luther und Sie.
Das nenne ich doch mal eine gute Gesellschaft. Ich habe dieses Thema auch angesprochen, weil Sie ja zum Beispiel auch viel in Schulen gehen und auch regelmäßig Vortragstouren über Ihre Reisen machen. Sie suchen also die Öffentlichkeit. Was möchten Sie vermitteln?
Also ich habe schon irgendwo das Bedürfnis, dass ich meine eigene Begeisterung für die Natur und für die Tiere gerne auch anderen Menschen mit auf den Weg geben möchte. Und ganz speziell Jugendlichen und jungen Menschen, weil ich nach wie vor denke, dass es eine Basis ist für unser Leben, auch wenn das Leben später in ganz andere Richtungen geht. Aber ich persönlich habe sehr viel aus der Natur gelernt, ich tue es immer noch, und diese Erkenntnisse würde ich gerne weitergeben. Und letztendlich hat das natürlich auch mit einem großen Umweltschutzgedanken zu tun. Junge Menschen machen sich für meinen Begriff zu wenig Gedanken darüber. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Und insofern sehe ich das auch wirklich als meine Aufgabe und als meine Arbeit. Und wenn es nur, ich sage jetzt mal, eine Schulklasse ist oder ein Gymnasium, und dann hat man vielleicht 5 oder 6 dann doch davon überzeugt, sich in einigem Verhalten zu ändern. Und dann hat man schon einiges erreicht.
Sie positionieren sich ja auch sehr klar in gewissen Umweltdebatten, Stichwort Glyphosat, Hambacher Forst, Windenergie. Sie haben Fans auf Ihrer Facebook-Seite für diese Position, Sie haben aber auch Kritiker. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um?
Naja, die New Medias, da kann jeder anonym im Prinzip seine Meinung dazu geben, und da braucht man ein recht dickes Fell, um das auszuhalten und damit umzugehen. Vielleicht auch, weil es eben so anonym ist. Und ich gehe da eigentlich ganz entspannt mit um. Also jeder hat irgendwie das Recht, das zu sagen, solange es konstruktiv ist.
Sie sind ein sehr sportlicher Typ, das ist immer wieder angeklungen. Unter anderem machen Sie 200 Liegestütze täglich, um sich fit zu halten. Aber auch ein Andreas Kehling wird älter. Welche Abenteuer möchten Sie unbedingt noch erleben?
Also meine Abenteuer bestehen eigentlich mehr darin, dass ich, das tue ich schon seit einigen Jahren, dass ich immer wieder an Orte zurückkehre, an denen ich schon war. Das sind zum Teil sehr exotische Orte, das sind aber auch zum Teil einfach Orte in Deutschland, um zu sehen, wie sich da die Tierwelt und die Natur entwickelt hat. Und das sind eigentlich so jetzt die Dinge, die in meinem Fokus stehen.
Wird das Heimweh mit den Jahren stärker als das Fernweh?
Na, ich würde sogar fast sagen, dass das Fernweh immer noch in mir brennt. Und diese Neugierde auf die Natur und auf die Tiere, das ist noch ganz, ganz stark in mir drin. Vor 10, 15 Jahren hatte ich mal das Gefühl, dass es weniger wird. Und es war aber nur so ein ganz kleiner Moment. Und dann ist das Feuer wieder genauso erwacht und brennt noch genauso hell in mir wie vor 40 Jahren.
Dankeschön an Andreas Kehling, der Tier- und Dokumentarfilmer, war heute zu Gast in den SWR 2 Zeitgenossen.